ARD. SWR Kultur. Forum. Arbeit als Gesundheitsrisiko. Was hilft gegen den hohen Krankenstand? Am Mikrofon ist Doris Maul.
14,5 Tage, das sind fast 3 Wochen, in denen die Menschen in Deutschland aus Krankheitsgründen nicht arbeiten. Ist das wirklich richtig? Ist das wirklich notwendig? Können wir uns mal darüber unterhalten, wie wir die besseren Anreize setzen, zur Beschäftigung zu gehen und nicht arbeiten zu gehen, krank zu sein?
Bundeskanzler Friedrich Merz war das zum Krankenstand in Deutschland. Und wir haben es gehört, Merz findet, die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in Deutschland melden sich zu oft krank. Der Bundeskanzler geht sogar noch weiter und fordert, Menschen im Job müssten mehr leisten, damit die deutsche Wirtschaft besser läuft. Während viele Unternehmer ihm zustimmen, verweisen Gewerkschaften und Hausärzte auf die extrem belastenden Strukturen der Arbeitswelt. Sind die Deutschen wirklich zu oft krank oder muss Arbeit viel mehr gesünder und motivierender gestaltet werden? Und was bringen die geplante Reform des Arbeitszeitgesetzes oder die gerade heftig debattierte Aufhebung des Rechts auf Teilzeitarbeit? Darüber wollen wir diskutieren in diesem Forum in SWR Kultur mit dem Medizinjournalisten Werner Bartens, erst Arzt und eben Medizinredakteur der Süddeutschen Zeitung, mit Dr. Josephine Hoffmann vom Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO in Stuttgart und mit Professor Marcel Fratscher, dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung des DIW in Berlin. Herr Fratscher, erste Frage an Sie. Spricht Friedrich Merz der Wirtschaft aus der Seele, wenn er fordert, die Menschen in Deutschland müssten einfach mehr arbeiten, statt krank zu sein?
Ja, natürlich. Wir haben in Deutschland einen Fachkräftemangel. Wir haben trotz Entlassungen und Problemen in manchen Industriebereichen immer noch 1,5 Millionen offene Jobs. Die meisten Unternehmen, die meisten Branchen suchen händeringend nach Beschäftigten. Und das wird in den nächsten 10 Jahren nochmal ein viel größeres Problem, weil wir 5 Millionen Babyboomer haben, die netto mehr in Rente gehen, als junge Menschen nachkommen. Und dieser Fachkräftemangel ist meiner Überzeugung nach als Wissenschaftler mit die größte Bedrohung für den wirtschaftlichen Wohlstand, für die Existenz vieler kleiner mittelständischer Unternehmen. Also kurzum ja, er hat völlig recht. Wir brauchen mehr Menschenarbeit oder wir brauchen mehr Arbeitsstunden. Wir brauchen vor allem mehr Produktivität, also pro gearbeiteter Stunde, dass da mehr Output bei rumkommt. Das ist essentiell und also ich glaube, bei der Analyse, dass wir dort ein Problem haben, gibt es eigentlich keinen Dissens in der Wissenschaft. Aber wo die Wissenschaft Friedrich Merz widerspricht, ist eben in den Lösungsansätzen. Denn was er tut ist, man hat es eben im Zitat gehört, er redet über Anreize, dass Menschen nicht mehr krank sind. Das klingt ja so, als würden Menschen freiwillig krank werden. Und da müssen wir ansetzen, erstmal darüber zu sprechen und dann wirklich Lösungen zu finden, die dieses Fachkräfteproblem effektiv lösen.
Ja, und über diese Lösungsmöglichkeiten werden wir auch im Laufe dieser Sendung diskutieren. Frau Hofmann, im Fraunhofer Institut beschäftigen Sie sich ja mit Organisationsentwicklung und Führungskultur. Das Thema zu hoher Krankenstand ist ja nicht neu. Kommt die Wirtschaft einfach nicht aus dem Quark, sage ich jetzt mal, Arbeitsumgebungen so zu gestalten, dass die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen nicht krank werden?
Ich denke, dass da immer Optimierungspotenzial auf jeden Fall nach oben ist, was eine gute Gestaltung von Arbeit angeht. Ich denke, dass die aktuelle Debatte jetzt in diesem Fall um Krankheitsstand sich einreiht in das, was wir so seit 1,5 Jahren etwa so sehen, auch als Arbeitswissenschaftler, dass so mit aufkommender Krise, konjunkturellen Schwierigkeiten, strukturellen Herausforderungen so vermeintlich bestimmte Dinge unter dem Stichwort mangelnde Leistungsorientierung, zu viel Wohlfühlgestaltung, dass jetzt die Diskussion so sehr einseitig in diese eine Richtung, ich möchte mal sagen, abkippt und von daher leider manchmal halt auch die wirkliche Empirie und die tatsächlichen Hintergründe etwas stark vereinfacht diskutiert werden. Also das ist gerade so ein bisschen eine Backbewegung, die wir spüren. Und ich glaube, da reiht sich das auch ein, zusätzlich verstärkt durch das Fachkräfteproblem, das Herr Fratscher gerade angesprochen hat.
Herr Bartens, Stichwort wirkliche Empirie, das Frau Hofmann gerade verwendet hat. Sind die Deutschen wirklich kränker als alle anderen?
Das kann man so nicht sagen, weil natürlich die Daten, die da von der Agentur für Arbeit oder auch von den Krankenkassen erhoben werden an Krankmeldungen, die spiegeln natürlich nicht wider, wie es den Menschen wirklich geht. Vielmehr ist ja der Krankenstand oft auch ein Zeichen für das individuelle Bedrohungsgefühl, also wie sehr habe ich Angst um meinen Job, und auch für die bundesweite oder eben sogar europäische oder weltweit wirtschaftliche, politische Lage. Also ein niedriger Krankenstand, da denken alle erstmal, oh ja, juhu, Jubel, aber der ist eigentlich eher ein Indikator dafür, dass die Menschen stark Angst um ihren Arbeitsplatz haben und deswegen sich auch zur Arbeit schleppen, wenn sie eigentlich besser zu Hause bleiben sollten. Also insofern sind diese Daten auch mit Vorsicht zu genießen. Und Herr Fratscher hat es ja vorhin gesagt, in Zeiten von Fachkräftemangel, wo viele Leute eigentlich wissen, dass ihr Job relativ sicher ist, also zumindest erstmal so individuell betrachtet, da ist man vielleicht auch eher geneigt, dann mal zu Hause zu bleiben, wenn man nicht weiß, naja, eigentlich fühle ich mich nicht gut, ich könnte mich vielleicht hinschleppen, mach's aber nicht. Oder eben auch mal blau zu machen, wobei man aus allen genaueren Analysen weiß, dass diese Blaumacher, das ist nur ein geringer Anteil, also die mal so einen Tag mal frei nehmen. Und das ist tatsächlich gesamtwirtschaftlich nur ein sehr, sehr geringer Anteil im einstelligen Prozentbereich von den Tagen, die tatsächlich dann ausfallen.
Also auf die Daten werden wir gleich blicken, aber vielleicht noch mal kurz, Ihr aktuellstes Buch Leib und Seele, eine Reise durch die Geschichte der Medizin, handelt ja unter anderem auch vom Zusammenhang zwischen Zeitgeist und Ausprägungen der Medizin. Und Frau Hofmann hat das ja im Prinzip gerade schon angesprochen mit dieser Beck-Bewegung. Hat sich unsere gesundheitliche Situation zugespitzt, also mehr Viren, mehr Bakterien, mehr eingeschleppte Krankheiten? Also, oder blicken wir heute nur anders, also bewusster auf unsere Krankheiten?
Da gibt es ganz viele verschiedene Trends. Wir sehen ja seit Jahren, seit 10 Jahren, 20 Jahren eine stetige Zunahme der psychischen Erkrankungen unter den Arbeitsausfalltagen, unter den AUs. Und das ist sicher etwas, was vielerlei Gründe hat. Früher war das häufiger tabuisiert. Heute gibt es vielleicht auch, nicht nur, aber auch medial bedingt eine starke Aufmerksamkeit für psychische Störungen, Selbstdiagnosen. Es gibt schnell das Gefühl, irgendwie überlastet zu sein. All diese Schlagworte, die eigentlich eher aus dem medizinischen Bereich sind, wie getriggert und psychisch überlastet und ausgebrannt, die sind zunehmend, werden die ja auch zur Selbstdiagnose verwandt. Also da gibt es eine starke Zunahme, die man immer wieder beobachten kann. Also gerade dieses Psychische. Aber dieser Posten, der eigentlich über Jahre, Jahrzehnte gleich bleibt, Muskel-Skelett-Erkrankung heißt das dann immer, das sind ja ganz häufig Schmerzerkrankungen, Rückenschmerzen, Schulterschmerzen, unklare Schmerzsyndrome. Und da weiß man aus medizinischer Sicht auch, dass sie sehr, sehr stark mit psychischen Belastungen zu tun haben. Das, was man so Gratifikationskrise nennt, also ich mache und tue und kriege dafür keine Anerkennung im Job, das ist auch ein häufiger Grund für diese Schmerzkrankheiten, die als Muskel-Skelett-Erkrankung so, ja, so ein bisschen kühl dastehen, aber häufig eben auch einen psychosomatischen Hintergrund haben.
Dann lassen Sie uns vielleicht jetzt mal auf die Zahlen für Deutschland gucken. Da geistern ja auch unterschiedliche Werte durch die Medien. Friedrich Merz hat von 14,5 Krankheitstagen pro Arbeitnehmer und pro Jahr gesprochen und sich dabei auf die Angaben des Statistischen Bundesamts bezogen. Der DAK-Chef Andreas Storm sagt, es sind 19,7 Tage pro Jahr. Das hat offenbar damit zu tun, dass beim einen nur die Werktage, beim anderen die Kalendertage gezählt wurden. Wenn wir da mal einen Mittelwert bilden, sind wir bei 17 Tagen pro Jahr. Wie stehen wir damit da im Vergleich beispielsweise zu Italien, Frankreich oder England, Herr Fratscher?
Ich kann Ihnen jetzt nicht die Zahlen für jedes andere europäische Land sagen, aber wir liegen sicherlich in Deutschland über dem Durchschnitt in vielen anderen Ländern deutlich höher. Und ist das wirklich schlecht oder gut, dass Menschen, wenn sie krank sind, mehr Tage nicht zur Arbeit kommen? Was ja in dieser Debatte immer anklingt, das ist schlecht, dass die Menschen nicht zur Arbeit kommen. Es gibt ja immer diese kurzfristige und langfristige Perspektive. Wir haben beispielsweise sehr viele Menschen, die in ihren, häufig in den 60ern, in Erwerbsminderung gehen, die einfach krank sind und sagen, ich kann nicht mehr wirklich dauerhaft arbeiten. Ich muss die Arbeitszeit reduzieren, stark reduzieren oder kann gar nicht mehr arbeiten. Und der Punkt, der muss ja auch für uns beim Mittelpunkt stehen muss, ist ja nicht immer dieses kurzfristige, kommt der Kollege oder die Kollegin morgen zur Arbeit, sondern was brauchen Menschen, um dauerhaft gesund zu bleiben oder schnell wieder gesund zu werden und damit leistungsfähig zu sein. Und diese langfristige Perspektive ist so wichtig. Und deshalb tue ich mich schwer mit diesem europäischen Vergleich zu sagen, die Deutschen haben mehr Krankheitstage. Ja, das mag stimmen. Aber wir müssen sehr vorsichtig sein, das normativ zu interpretieren als etwas Schlechtes. Herr Badens hat es ja schon angesprochen, es heißt ja nicht, dass die Leute blau machen. Es ist ja nicht, dass die Leute arbeiten könnten und gesund sind, sondern wir müssen uns fragen, ist das unbedingt etwas Schlechtes, wenn Menschen sich, wenn sie krank sind, eben nicht zur Arbeit schleppen, sondern zu Hause bleiben? Was sind die langfristigen Konsequenzen für die Arbeitsfähigkeit und damit letztlich für die Leistungsfähigkeit?
Aber das sehen ja offenbar viele Wirtschaftsvertreter nicht unbedingt so wie Sie.
Da gibt es sicherlich Konflikte, klar. Ja. Der Arbeitgeber sagt, ich habe hier einen Auftrag, der muss erledigt werden. Und keine Ahnung, wo der Kollege in 5 Jahren oder in 10 Jahren arbeitet, vielleicht nicht mehr in meinem Unternehmen. Wir als Gesellschaft brauchen ja eine andere Perspektive.
Es liegt vielleicht auch an diesem Vergrößerungslupenblick oder wie ich das nennen soll. Also ich glaube, in jedem mittleren bis größeren Unternehmen fällt jedem sofort jemand ein, bei Ihnen, Herr Fratscher, bei Ihnen, Frau Hoffmann, und auch bei uns in der SZ und auch bei Ihnen im SWR. Da gibt es natürlich immer Einzelne, wo man das Gefühl hat, Mensch, also die kriegen nicht so viel auf die Reihe, die sind oft krank, da fragt man sich manchmal, sind die wirklich krank? Also, und diese Einzelfälle, die machen statistisch aber sehr, sehr wenig aus, und die fallen, korrigieren Sie mich bitte, aber nach meinem Kenntnisstand fallen die auch volkswirtschaftlich nicht ins Gewicht, aber die hat man natürlich vor Augen dann und vergisst, dass der Großteil der Menschen eben sehr gewissenhaft und sehr viel tut. Also dieser Einzelblick, der dann irgendwie so viel in den Erzählungen und am Stammtisch dann eine Rolle spielt, das sollte man, glaube ich, ja nicht überbewerten. Und das haben aber wahrscheinlich viele Arbeitgeber, viele Wirtschaftsunternehmer im Blick, die sich dann darüber ärgern, dass sie diese Leute vielleicht längst loswerden würden und aber irgendwie da keinen Hebel finden. Und das wird dann so verallgemeinert zu dieser Diskussion, dass wir alle Blaumacher, Jammerlappen sind oder eben, kommen wir später sicher noch drauf, da mit Lifestyle, Teilzeit und so. Das sind ja alles so negative Konnotationen, die das Ganze einseitig auf diese paar Einzelfälle reduzieren.
Frau Hoffmann, Sie haben ja im Vorfeld der Sendung gesagt, Sie nerve die selektive Heranziehung von statistischen Daten auch zu anderen Debatten rund ums Arbeiten, wie zum Beispiel zu den Arbeitszeiten der Deutschen. Vielleicht können Sie kurz erklären, wie Sie das meinen.
Ja, ich habe extra auch nochmal nachgeschaut, auch in Vorbereitung für diese Sendung. Also dass es auch, glaube ich, eigentlich bekannt ist, dass wir durch diese verstärkte elektronische Übermittlung auch von Krankschreiben einfach auch einen gewissen Statistikeneffekt haben, der einfach die Quote per se erhöht. Wir haben etwas erhöhte Atemwegserkrankungsanteile seit Corona. Ich glaube, wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir zum Beispiel eine zunehmend alternde Erwerbsbevölkerung haben, die damit natürlich auch nicht öfters, aber wenn dann länger krank ist, auch das sind alles Treiber. Aber der Punkt ist natürlich genau, dass die Unterschiede auch in der Erfassung in den einzelnen Ländern eben wirklich da sind, ob der erste Tag gezählt wird oder nicht. Das ist unterschiedlich auch allein schon bei unseren europäischen Nachbarn. Und das ist halt das Problem, dass da einfach immer das natürlich rausgenommen wird, was in die individuelle, ich sage jetzt mal, Argumentationsrichtung passt. Und dann wird da so schlagwortartig draufgehauen. Und es ist nun mal das Wesen von Wissenschaftlern, dass sie sagen, immer, es kommt darauf an und man muss mal genau reingucken. Und wir liegen sicherlich im oberen Mittelfeld im Vergleich, aber eben nicht ganz oben. Und auch, ich glaube, ganz viele Aussagen sind eben genau durch diese anekdotische Evidenz von einzelnen persönlichen Erfahrungen geprägt und getriggert. Und das kommt dann immer so wirklich schlaglichartig daher, dass es ganz vielen Arbeitnehmenden einfach nicht gerecht werden kann.
Also noch ergänzend, die digitale Erfassung der Krankheitstage gibt es seit 2022. Mhm. Und da wird definitiv davon ausgegangen, dass dadurch die Zahlen auch gestiegen sind. Aber dennoch, Herr Fratscher, also ich habe verschiedene Statements von Ihnen gelesen, Interviews. Sie sagen ja, trotz Ihres Hinweises auf die gesellschaftliche Situation und dass wir gucken müssen, gesamtgesellschaftlich, wie wir das Thema in den Griff kriegen, Sie sagen, durch die steigende Zahl von Krankentagen würde die Wirtschaftsleistung in Deutschland, Zitat, erheblich gebremst. Wie sieht dieser Bremsvorgang aus und lässt sich das mit Zahlen belegen?
Der Bremsvorgang sieht so aus, dass, sagen wir mal, es sind knapp 15 Arbeitstage im Jahr im Durchschnitt. Wir haben ungefähr 220 Arbeitstage im Durchschnitt pro Jahr. Das ist ein erheblicher Anteil der Arbeitszeit, die einfach entgeht. Das heißt, Unternehmen können weniger produzieren. Und mal als konkretes Beispiel, in diesem Jahr fallen 2,5, 2 bis 3 Arbeitstage weg wegen weniger Feiertagen, weil manche Feiertage aufs Wochenende fallen. Da hatten wir ja auch eine Diskussion im letzten Jahr drüber, brauchen die Beschäftigten da einen Ausgleich. Und sofort sehen wir in der Wirtschaftsleistung 0,3, 0,4% mehr Wirtschaftsleistung, weil eben diese Feiertage wegfallen. Also man sieht es konkret, dass Unternehmen mehr produzieren können. Dadurch entsteht zusätzliches Einkommen, zusätzliche wirtschaftliche Dynamik. Das ist der positive Effekt. Natürlich, je mehr produktive Stunden gearbeitet werden, desto mehr Wirtschaftsleistung, desto mehr Wettbewerbsfähigkeit und Wohlstand. Jetzt gleichzeitig ist es aber genauso wichtig, dass wir nicht immer nur über Quantität der Arbeit sprechen, also wie viele Stunden werden geleistet, sondern über die Qualität sprechen. Und gerade in der Ökonomie sagen wir müssen eigentlich auf die Produktivität schauen. Und also was produziert eine Arbeitnehmerin, ein Arbeitnehmer pro gearbeiteter Stunde? Und was brauchen sie, um eben möglichst produktiv zu sein, möglichst viel leisten zu können in dieser einen Stunde? Und dazu gehört Unterstützung des Unternehmens, gute Technologie, gutes Team, gute Qualifikation natürlich und dass sie gesund sind und dass sie in einem Umfeld sind, wo sie eben auch motiviert sein können. Und da sollten wir drauf fokussieren. Was benötigen Menschen, um möglichst produktiv arbeiten zu können, kurzfristig wie auch langfristig, in ein paar Jahren noch. Und dafür müssen wir eben verstehen, was wünschen sich die Menschen. Und das ist das Interessante, wenn man die Befragung sich anschaut, wenn Menschen gefragt werden, wie möchtet ihr gerne arbeiten, was ist euch wichtig, sagen sehr viele der Menschen in Vollzeit, wir möchten gerne weniger Stunden arbeiten als 40 oder 39 Stunden die Woche. Also der Punkt hier ist, was wir aus der Wissenschaft kennen, wenn wir auf Produktivität fokussieren und sagen, wir wollen, dass die Menschen die Qualität der Arbeit verbessern, also das, was sie pro gearbeiteter Stunde rausbekommen können, müssen wir besser auf die individuellen Bedürfnisse und Wünsche der Beschäftigten eingehen. Und das bedeutet auch, es gibt nicht das eine richtige Modell, also 5 Tage die Woche, 4 Tage die Woche, 4,5 Tage die Woche, sondern eben mehr individuell auf die Wünsche einzugehen. Das ist, was wir sehr stark in der wissenschaftlichen Forschung sehen.
Und da wir über Krankheitstage und Krankheit reden, was ist es denn, nachdem wir jetzt schon beim Arbeitsumfeld gelandet sind, was ist es am Arbeitsumfeld, das vor allem krank macht?
Naja, da gibt es sehr nach Branchen sehr unterschiedliche Dinge. Natürlich ist es was anderes, ob ich in der Metallindustrie oder in der Autoindustrie arbeite oder eben auch stark körperliche Tätigkeiten vollbringe. Und da sind es natürlich gerade mit zunehmendem Alter und mit einer älter werdenden Bevölkerung und mit den Babyboomern, die jetzt ja alle so in diesen um die 60 oder älter sind und eben noch arbeiten, nehmen einfach auch die chronischen Erkrankungen zu. Das weiß man auch aus den wissenschaftlichen Auswertungen, dass der Anteil an den AU-Tagen, dass der größte Teil, das sind mehr als 40%, auf Krankschreibungen entfällt, die länger als 6 Wochen dauern. Dann gibt es aber natürlich, ich habe es vorhin schon mit diesem Schlagwort Gratifikationskrise angesprochen, das Gefühl der Wertschätzung, der Wahrnehmung, bin ich wichtig für mein Team, für die Arbeitgeber, für die Chefs. Und man weiß beispielsweise auch, dass ein hoher Krankenstand in einer Abteilung, wenn der Chef schlecht ist, das hat oft damit zu tun, der direkte Vorgesetzte, Abteilungsleiter, wenn der dann die Abteilung wechselt, dann nimmt er den hohen Krankenstand sozusagen mit. Also nicht die Mitarbeiter, sondern dann wird es auch in der anderen Abteilung einen höheren Krankenstand geben, weil es eben sehr viel so von diesen Feedback- und Wertschätzungsmechanismen abhängig ist, ob die Leute sich wertgeschätzt fühlen und dann deswegen eben auch arbeitsbedingt psychisch eher gesund bleiben oder eben anfälliger sind eben für diese ganzen psychischen Leiden, die man in keinster Weise mit Simulation oder mit Blaumachen gleichsetzen soll. Also diese ganzen Rückenschmerzen, unklaren Schmerzsyndrome, Magen-Darm-Störungen, Herzrhythmusstörungen, das ist ja eine ganze Palette, die machen 30-40% aller Besuche beim Hausarzt aus, das, was man so als psychosomatisch bezeichnet. Aber die Menschen haben ja reale Beschwerden. Das ist ja nicht, dass sie sich da was einbilden oder dass das deswegen weniger stark ausgeprägt ist. Und insofern ist das, glaube ich, ganz wichtig, auf welche Branche man schaut und wie die Belastungen wo sind.
Ja, ich würde es auch gerne ergänzen. Also ich denke auch, es ist sehr branchenspezifisch und eben auch, ich glaube, man darf nicht vergessen, einfach auch die veränderte Altersstruktur in unseren Beschäftigtengruppen, die da auch ganz stark durchschlägt.
Arbeit als Gesundheitsrisiko. Was hilft gegen den hohen Krankenstand? Das ist unser Thema heute in diesem Forum in SWR Kultur mit Josephine Hofmann vom Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, mit Werner Bartens, Arzt und Medizinjournalist, und mit dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher. Wir haben jetzt gelernt, es sind offenbar diese Arbeitsbedingungen, die branchenabhängig dazu führen, dass die sogenannte Bettkantenentscheidung, also der Moment, in dem man beschließt, sich entweder wieder hinzulegen oder aufzustehen, häufig zugunsten des Wiederhinlegens und Krankseins bzw. Krankmeldens ausfällt. Wir haben auch festgestellt, ein wachsender genereller Trend zum Blaumachen ist nicht zu konstatieren. Das lässt sich eher verbuchen unter der Rubrik Populismus. Also dann sind wir jetzt wirklich angekommen an diesem Punkt. Was könnte von der Arbeitsgestaltung her helfen, gegen den hohen Krankenstand in Deutschland da nochmal drauf zu schauen? Und Herr Fratscher, da gibt es ja so ein paar pragmatisch-praktische Vorschläge, sage ich mal. Ein Vorschlag, den auch der Präsident der Bundesärztekammer Andreas Reinhardt gemacht hat, ist diese Teilzeitkrankschreibung, eine stundenweise AU für leichtere Krankheitsfälle. Was halten Sie davon?
Ja, natürlich, Flexibilisierung ist immer erstmal gut. Zu sagen, ja, wenn ihr krank seid, dann nehmt euch die Zeit, die ihr braucht, aber kommt dann zurück, wenn es wieder geht. Das ist, glaube ich, ein pragmatischer, guter Ansatz. Der Teufel liegt im Detail bei der Umsetzung. Wie setzt man es um? Wenn man sagt, naja, vielleicht geht es am Vormittag nicht gut, aber am Nachmittag geht es schon wieder. Ich sehe einfach das Problem bei der konkreten Umsetzung. Also auch für einen Arzt und Ärztin ist es ja schwierig, wirklich zu sagen, ja, das ist jetzt objektiv, ist die Person krank oder objektiv ist sie nicht krank. Und da geht es ganz viel eben darum, die Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass Menschen nicht krank werden und wenn sie krank sind, dann eben auch wieder einen Einstieg haben, der so ist, dass man dann eben möglichst schnell auch wieder zurück in die Arbeit kommen kann.
Was vielleicht ganz dazu passt aus einer arbeitsorganisatorischen Perspektive, ist ja durchaus den Trend, den man sehen kann jetzt mit der großen Verbreiterung für die Tätigkeitstypen, wo das geht, von mobiler Arbeit. Ja, dass da also faktisch so eine Art Teilzeitkrankheit faktisch realisiert wird. Also ich formuliere das immer so ein bisschen salopp, zu krank für die S-Bahn, aber zu gesund fürs Bett. Also es gibt viele Menschen, die sagen, mir geht's nicht so richtig gut, aber für die 2 Stunden kann ich mich morgens noch an den Rechner setzen, das eine Meeting mache ich noch, aber dann lege ich mich hin. Und das ist natürlich dann auch die Frage, was passiert und ist es erstmal generell etwas, was wir begrüßen wollen oder ist das vielleicht dann auch schon ein erster Schritt in so eine Art Präsentismus, die halt dann von daheim aus stattfindet und ist die gesund?
Das müssen Sie nochmal erklären, Präsentismus.
Also Präsentismus heißt ja, zu arbeiten, obwohl man eigentlich krank ist, weil man Angst hat, den Job zu verlieren, weil man Angst hat, die Kollegen hängen zu lassen. Ich glaube, das ist auch ein ganz großer Bereich in vielen Berufen, wo es sowieso auch einen Personalmangel hat. Also gerade im Krankenhausbereich, im Pflegebereich, wenn man eh schon weiß, die Schicht ist dünn besetzt. Und wenn ich jetzt auch noch ausfalle, dann brechen die 3, die da noch übrig sind, ja komplett zusammen. Ne? Also, dass so etwas dann natürlich zum einen arbeitsorganisatorisch jetzt mit dieser mobilen Arbeit und dieser Teilzeitkrankschreibung sozusagen arbeitsorganisatorisch abgefangen werden kann, wo es dann anfängt, schädlich zu werden und nicht im Sinne einer dauerhaften Gesundwerdung, das ist dann natürlich auch genau dieser fließende Übergang, der sicher auch nicht einfach zu definieren ist.
Was sagt der Mediziner?
Halte ich für praktisch schwer umzusetzen. Ich meine, wir haben bei der Zeitung, bei der Süddeutschen Zeitung oft Homeoffice und wenn ich mich da ein bisschen schlapp fühle, kann ich trotzdem am Schreibtisch sitzen und einen Artikel schreiben oder telefonieren oder E-Mails beantworten. Wenn ich jetzt Holzfäller wäre, wäre das was anderes und ich müsste irgendwie in den kalten Wald oder das ist wirklich, glaube ich, wie soll ich sagen, das müsste man extrem branchenspezifisch kleinteilig machen und dann fürchte ich, dass es sowas wie mit dem Cannabis-Legalisierungsgesetz wird, dass es vor lauter bürokratischen Ungetümen sich kaum durchsetzen lässt oder alle protestieren, die mit der Umsetzung beteiligt sind.
Es gibt ja noch 2 weitere pragmatisch-praktische Vorschläge. Zum einen die Einführung eines Karenztages. Das heißt, am ersten Tag würde es eben keine Lohnfortzahlung geben. Und in der Diskussion ist auch die Einführung, oder beziehungsweise zum Teil gibt es die schon, von Gesundheitsprämien. Also Prämien dafür, dass der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin anwesend und eben nicht krank ist. Herr Fratscher, was fällt Ihnen zu diesen 2 praktisch-pragmatischen Vorschlägen ein?
Ich muss lachen beim zweiten, weil das ist eine Ironie. Ich zahle den Beschäftigten ein Gehalt und zahle dann aber nochmal was obendrauf, wenn sie ihre Arbeit machen und nicht krank werden. Das funktioniert auch verhaltensökonomisch nicht. Und da gibt es eine Menge Studien, die sagen, sie setzen damit ein falsches Signal oder ein sehr gefährliches Signal. Nämlich, das heißt, es ist okay, dass ich krank werde und zu Hause bleibe und nicht krank zu werden, das ist eine Sonderleistung, da erfordert, will ich dann auch mehr Gehalt haben dafür, will ich dann nochmal einen Bonus haben. Es ist natürlich völlig okay, wenn ich krank bin und dann zu Hause bleibe oder nicht arbeite, weil ich krank bin, aber das Signal, das davon ausgeht, normalisiert das Kranksein und das kann ja auch nicht im Sinne der Gesellschaft und auch nicht der Arbeitgeber sein. Zum ersten Vorschlag des Karenztages, ja, also sicherlich, das ist im internationalen Vergleich, es gibt ja Länder, die das so handhaben. Wahrscheinlich würde das auch in Deutschland so funktionieren. Nochmals die Frage ist, ob wir das als Gesellschaft wollen. Wenn Menschen dann krank zur Arbeit kommen, vielleicht eine Kollegin und Kollegen anstecken, vielleicht dann auch danach länger krank sind, weil sie sich eben nicht die Zeit genommen haben, wieder gesund zu werden. Also das, was Herr Bartens angesprochen hat, der beste Weg ist wirklich auf das Vertrauen der Beschäftigten aufzubauen, die Motivation der Beschäftigten zu fördern, sodass die wirklich einschätzen, ich kann jetzt nicht arbeiten oder ich kann vielleicht von zu Hause aus ein bisschen was machen und ein paar E-Mails machen, wenn ich einen solchen Job habe, wo das möglich ist. Also es geht kein Weg dran vorbei, dass es eine hohe Motivation bei den Beschäftigten gibt, dass es eine hohe Zufriedenheit mit dem Arbeitgeber gibt, dass es gute Arbeitsbedingungen gibt, dass eine intrinsische Motivation da ist, zu sagen, wenn ich krank bin, dann arbeite ich nicht, aber wenn ich kann, dann bringe ich mich wieder ein. Das ist eigentlich der richtige Weg und so diese Regeln, die dann da versuchen, Menschen vermeintliche finanzielle Anreize zu geben, positiv oder negativ, das funktioniert meistens in der Praxis nicht wirklich gut.
Auch da habe ich neulich ein paar Statistiken mir mal zu Gemüte geführt. Also diese Karenztage, Spanien zum Beispiel, ist anscheinend sogar so, dass dort die ersten 3 Tage nicht bezahlt werden. Trotzdem fehlen die im Schnitt 1 Woche länger krankheitsbedingt als in Deutschland. Also es ist nicht so, dass es da so einen einfachen Zusammenhang gibt. Und wenn man die monetären Dinge hochsetzt, dass dann die Leute das schon machen werden. Man nimmt unheimlich viele Mitnahmeeffekte mit und setzt, glaube ich, dann in Teilen auch wirklich das falsche Signal.
Also das mit der Motivation der Beschäftigten, intrinsische Motivation und so, das klingt einfach sehr gut. Wenn man jetzt aber mal schaut, wie die öffentliche Diskussion gerade läuft, dann scheint das ja in die andere Richtung zu gehen. Also im Zusammenhang mit Friedrich Merz' Appell zur Mehrarbeit läuft die Debatte um das Arbeitszeitgesetz und seit dem Wochenende jetzt auch noch die Diskussion um die sogenannte Lifestyle-Teilzeit heißt, wenn wir das mal nacheinander anschauen, zunächst auf das Arbeitszeitgesetz gucken. Der Koalitionsvertrag sieht eine Flexibilisierung dieses Gesetzes vor, weg vom starren 8-Stunden-Tag, wie es heißt, hin zu einer flexibel zu gestaltenden 48-Stunden-Woche. Dagegen laufen allerdings die Gewerkschaften Sturm. Ihr Slogan lautet 8-Stunden-Tag statt Hamsterrad. Hände weg vom Arbeitszeitgesetz. Was halten Sie drei von den Reformplänen der Koalition?
Ich würde mal vordrängeln mich und da spontan sagen, natürlich gibt es gesicherte Studien und es hat einen Grund, warum die Empfehlung und die Praxis auf den 8 Stunden liegt. Dennoch würde ich mir oft wünschen, dass man dann doch auch wiederum selektiver hinguckt und sagt, das ist eine Empfehlung für die breite Masse, aber wir wissen, dass es in einzelnen Arbeitssituationen, in bestimmten Projektbelastungsspitzen oder ähnlichen Dingen, die sehr häufig vorkommen, es eben höchstwahrscheinlich ist, dass man auch mal 9 oder gar bis zu 10 Stunden arbeitet. Ich denke, wenn das dann gegeben ist, dass man dann relativ einfach innerhalb der gleichen Woche zum Beispiel diesen Ausgleich machen kann, dass das durchaus etwas ist, was man gut gerahmt mit vernünftiger Aufklärung und auch nicht mit dem Automatismus, dass das jetzt jeden Tag so zu laufen hat, dass das durchaus etwas ist, was erwägenswert wäre. Also diese Debatten finde ich erwartungsgemäß, was dann auch an Argumenten hochgezogen wird. Der Punkt ist, dass man eben schon auch in die Arbeitsrealität von vielen Berufsgruppen mal reingucken müsste, um wirklich zu schauen, was da adäquat ist und welche Führung und welche Aufklärung notwendig wäre, um so etwas trotzdem verantwortungsvoll wirklich bearbeiten zu können.
Was sagen die anderen beiden?
Ja, also es sind wirklich zum Teil ritualisierte Symboldebatten oder wie man das nennen soll, also wo die erwarteten Argumente und Schlagworte kommen. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass man es auf die jeweiligen Berufe und Branchen spezifisch sich da anschaut. Also zum Beispiel, als ich noch als Arzt gearbeitet habe, da waren 20, 24-Stunden-Dienste gang und gäbe. Man weiß aus vielen, vielen Studien, dass nach so einem Nachtdienst, in dem man kein Auge zutut, dass man da ungefähr die geistigen Leistungsfähigkeiten hat, wie jemand, der 1 Promille Alkohol-Intus hat. Und da war es sehr gut, dass es da eben die entsprechenden Arbeitszeitvorschriften, Modelle und so weiter gab. Andererseits, wir haben es vorhin schon gehabt, geht ganz viel über Motivation, über die Freiheit und das Vertrauen in die Arbeitnehmer. Und wenn man jetzt in der Anwaltskanzlei, auch in vielen Medienbranchen, auch bei Ärzten am Operationstisch, wenn das halt länger dauert, dann sind die ja mit Hingabe dabei, einen kniffligen Fall jetzt als Anwalt dann auch noch bis abends um 10 oder 11 fertig zu machen. Also da helfen keine starren Vorschriften. Und da finde ich, das haben wir glaube ich auch noch zu wenig beleuchtet, finde ich dieses Wording oder Framing oder wie man es nennen will, also diese Bezeichnung mit Lifestyle und Work-Life-Balance, das hat alles inzwischen ja so einen negativen Touch, so von denen, ach, da will keiner mehr anständig arbeiten. Und damit wird ja umgekehrt eben diese Teilzeit jetzt etikettiert und
die Da kommen wir gleich dazu.
Und das ist aus meiner Sicht, wird da von Anfang an gleich eine falsche Deutung versucht mitzugeben und einseitig polemisiert.
Aber wenn ich jetzt das richtig verstanden habe, Frau Hofmann, Herr Bartens, sind Sie beide tendenziell dafür, das Arbeitszeitgesetz zu reformieren, flexibel zu gestalten, die Arbeitszeiten?
Ja, deswegen sind wir als Arbeitswissenschaftliches Institut zum Beispiel auch sehr für mal Experimentierräume, die so etwas mal wirklich wissenschaftlich begleitet, auch mal wirklich ausprobieren würden. Das streben wir zum Beispiel auch an, weil wir immer denken, diese Debatten werden seit Jahren geführt, auch im Kontext mit der Arbeitszeiterfassung. Und es wird aber nie wirklich empirisch belegt, was denn da machbar ist. Und ich bin schon davon überzeugt, wenn man so etwas vernünftig framed, wenn das adäquate Führungs- und Kontrollaspekte hat, wenn das die richtige Mischung zwischen persönlicher Verantwortung und Führungsverantwortung ist, dass da viele Arbeitsbereiche von einer etwas größeren Flexibilisierung durchaus profitieren würden, ohne dass wir gleich den 8-Stunden-Tag abschaffen. Davon redet kein Mensch. Und ich kann nur sagen, aus meiner empirischen Erfahrung, auch in der Begleitung vieler Organisationen, die allermeisten Mitarbeitenden sind auch sehr bewusst über ihren persönlichen Arbeitseinsatz und sind dann auch ganz gut in der Lage, das auch zu dosieren beziehungsweise auch einzuschätzen und da selber auch Grenzen zu ziehen. Und ich denke, das Problem ist immer, dass dort so pauschal über verschiedenste Beschäftigtengruppen hinweg argumentiert wird, dass wir genauso wie das Thema Ruhezeit, ich weiß nicht, wie viele Jahre wird das jetzt diskutiert und es ist nicht verändert und es gehört mit zu den Regelungen auch des Arbeitszeitgesetzes, die am meisten gerissen werden. Das heißt nicht, dass die Regelung als solche ihren Sinn hat im Sinne von guter Erholung etc., aber in bestimmten Bereichen mehr Ausnahmen zuzulassen und die gut zu monitoren, das glaube ich, sollte man häufiger wagen.
Herr Fratscher, wie positionieren Sie sich?
Ökonomisch gesehen macht es total Sinn, was Frau Hofmann und Herr Bartens gesagt haben. Mehr Individualisierung. Jeder Mensch hat unterschiedliche Wünsche, Vorstellungen, auch Bedürfnisse mit Bezug auf Familie und alles andere. Und nochmals, wenn es darum geht, dass wir möglichst viel Wirtschaftsleistung schaffen, das ist ja mal die Perspektive der Arbeitgeber und der Bundeskanzler, scheint das ja auch zu vertreten, dann glaube ich, kommen wir nicht weiter, indem wir starre Modelle anlegen, sondern wenn wir hören, auf die Menschen hören, was sie sich wünschen. Deshalb ist Flexibilisierung richtig. Es muss natürlich auch einen Schutzrahmen geben, dass es eben keine Ausbeutung gibt. Es betrifft von Seiten des Arbeitgebers, aber zum Beispiel auch gibt es das Thema Selbstausbeutung, wenn Menschen zum Beispiel viel im Homeoffice arbeiten und dann Schwierigkeiten haben, zwischen Privatleben und Arbeitsleben zu unterscheiden. Auch das ist wichtig, also es muss diesen Schutz geben. Aber wir sehen eben auch in sehr, sehr vielen Umfragen, dass Menschen, die Vollzeit, also 40 oder 39 Stunden arbeiten, da gibt es kaum einen, der sagt, ich möchte jetzt systematisch mehr Stunden arbeiten, sondern die große Mehrheit sagt, wir würden eher gerne weniger Stunden arbeiten. Das betrifft vor allem auf Männer zu, vor allem auf jüngere Männer, die Familie haben, die Kinder haben, der Wunsch, der da ist. Ich möchte mit der Partnerin mehr der Arbeit, der Care-Arbeit, Sorgearbeit um die Kinder und Familie teilen. Ich möchte auch, dass meine Partnerin genau die gleichen Möglichkeiten und Chancen auf eine Karriere hat. Und das sehen wir in der Realität. Also mehr Flexibilität ist gut. Wenn das möglich ist, dann würden wir eben diesen Trend sehen hin Richtung mehr Teilzeit und weniger traditionelle genau. Vollzeit. Das wäre das logische Resultat. Und wie gesagt, aus ökonomischer Sicht ist das gut, ist das wünschenswert. Es besteht kein Widerspruch zwischen dem, was gut ist für Menschen, was sie sich wünschen, und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit.
Aber in dem Fall spricht der Kanzler dann nicht im Sinne der Wirtschaft. Wenn Sie das eben so gesagt haben, mehr Individualisierung, mehr Flexibilisierung. Und bei der Kritik der CDU-CSU-Mittelstandsunion an dem, was Sie eben Stichwort Wording, Lifestyle-Teilzeit nennen, geht es ja darum, dass der gesetzliche Anspruch auf Teilzeitarbeit, individuelle Möglichkeit, die Arbeitszeit zu gestalten, gestrichen werden soll zugunsten der Produktivität Deutschlands.
Das würde es ja nicht produktiver machen. Das ist ja der völlige Irrweg des Arbeitgeberflügels der Union, die mit mehr Zwang, also darum geht's ja, dass man Beschäftigten, die in Vollzeit sind, verbietet, in Teilzeit zu gehen, wenn sie keinen driftigen, in Anführungszeichen, Grund haben. Also nie sagen, ich muss mich hier um Pflege von Angehörigen oder Kinder kümmern. Und vielleicht auch nochmal die Fakten. Das ist ja immer dieses, was dahinter steht, wir Deutschen sind fauler geworden. Das stimmt ja nicht. Es wurden nie mehr Arbeitsstunden geleistet in Deutschland als im vergangenen Jahr. Wir haben eben sehr viel mehr, vor allem Frauen im Arbeitsmarkt, als wir das noch vor 20 oder 40 Jahren hatten, vor allem in Westdeutschland. Und da sollten wir auch doch Familien die Möglichkeit geben, Partnern die Möglichkeit geben, für sich zu entscheiden, wie sie sich die Care-Arbeit, die Hausarbeit, Kindersversorgung aufteilen wollen. Und deshalb auch aus der Perspektive ist es gut und richtig, mehr Flexibilität zu schaffen. Und diese Forderung der Begrenzung der Teilzeit ist kontraproduktiv, weil da werden dann einige sagen, ja, dann arbeite ich gar nicht oder gehe eben nicht in den Arbeitsmarkt. Also das wird unser Fachkräfteproblem nicht kleiner machen, sondern tendenziell eher größer machen.
Und erlauben Sie mir, das muss ich unbedingt dazu noch sagen, also ich finde es ein bisschen wohlfeil, das zu fordern und gleichzeitig zum Beispiel ans Ehegattensplitting nicht ranzugehen.
Ja,
also
absolut.
Das ist einfach, also das liegt auch seit Jahren auf dem Tisch. Es passt halt nicht in das gesellschaftliche Familienbild bestimmter Politiker, Gruppen und der Lobbys, die sie vertreten. Aber wenn man wirklich anreiztechnisch da was machen möchte, sollte man zum Beispiel da mal ansetzen. Und das weiß man ja auch. Also es gibt Länder, die das abgeschafft haben, wo es einen signifikant höheren Anteil an Frauen Erwerbstätigkeit gibt und auch der Anteil größer geworden ist. Aber das ist, finde ich, und ich kann es auch nur zustimmen, das wissen wir auch aus eigenen Befragungen, Flexibilität ist nach einem, ich sage jetzt mal, interessanten Job und einer fairen Bezahlung das Thema, das alle Arbeitnehmenden sich wünschen, auch gerade die jungen Leute. Das ist die Vorstellung, die sie gerne haben möchten und da passen solche Zwangsideen einfach überhaupt nicht dazu. Die Anreize müssen stimmen.
Und ich glaube, aus der Vogelperspektive kann man da auch ein bisschen zum Kopfschütteln neigen, wenn gleichzeitig eine große gesellschaftliche Diskussion immer wieder aufgezogen wird, dass KI und alle möglichen anderen Entwicklungen in der Arbeitswelt dazu führen werden, dass viele Arbeitsplätze wegfallen oder dass es weniger Arbeit gibt und gleichzeitig soll dem Einzelnen dann eben untersagt werden oder gesetzlich untersagt werden, dass er Teilzeit macht. Das ist, glaube ich, auch irgendwie eine etwas schräge, also das kann man nicht eins zu eins gegeneinander setzen, ist mir schon klar, aber es führt, glaube ich, auch dazu, dass man das Gefühl hat, okay, da schraubt jetzt jeder an seiner Baustelle rum und keiner hat sozusagen die Gesamtentwicklung im Blick, weder gesellschaftlich noch ökonomisch betrachtet.
Und ich habe es ja eingangs schon gesagt, Ihr Buch Leib und Seele, eine Reise durch die Geschichte der Medizin, handelt unter anderem auch vom Zusammenhang zwischen Zeitgeist und Ausprägungen der Medizin beziehungsweise dem Umgang mit Krankheit. Steht der Zeitgeist gerade auf, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, wir steigern das Bruttosozialprodukt. Produkt aller Geier Sturzflug aus den 1980er Jahren, also der Band Geier Sturzflug.
Nein, es gibt ja schon so etwas wie so Signaturerkrankungen einer jeweiligen Epoche, also die sehr, sehr typisch sind, oder das Reden über Krankheiten. Da hat man mit dem Krieg gegen den Krebs in den 70er Jahren festgestellt, dass es plötzlich ganz viele Bekenntnisse dazu gab. Bücher wurden dazu geschrieben über eigene Krebserkrankungen, über Krebs als sozusagen auch etwas, was die Gesellschaft zerfrisst, nicht nur den Einzelnen, also so, dass da eben Parallelen gebildet wurden. Und ich glaube, jetzt sind wir schon in einer sehr großen Psychophase, Psychowelle. Keine Woche vergeht, in denen nicht mehrere Texte in den großen Zeitungen, Magazinen über Depressionen, über Künstler, über Prominente mit Depressionen erscheinen. Das ist eine furchtbare, schlimme Krankheit, aber diese Vulgarisierung, diese Psychologisierung der Gesellschaft und der Selbstdiagnostik, die bei jeder sozusagen schlechten Nachricht wird man getriggert oder bekommt Mikroaggressionen, also da ist schon auch viel dran, dass wir uns in diesen Psychoerkrankungen selber auch ein bisschen suhlen und dass das so ein bisschen was wie früher irgendwie so ein Kriegsabzeichen ist, so seht her, auch ich habe das durchgemacht oder auch ich bin betroffen. Und das ist natürlich auch ein Aspekt, der bei diesem Reden über Krankheiten oder bei dem Anstieg der psychischen Erkrankungen zumindest ein Faktor ist, neben der zu begrüßenden positiven Entwicklung, dass es nicht mehr tabuisiert ist zu sagen, mir geht's schlecht und dass es nicht nur ein bisschen schlecht gehen, sondern ich habe tatsächlich eine behandlungsbedürftige Depression. Also ich will damit diese Krankheiten keineswegs kleinreden und bagatellisieren, aber gleichzeitig gibt es auch etwas, dass man sich da sofort als Entschuldigung, als Pass pro Toto, als sozusagen etwas, was man sofort immer anbringen kann, dann damit doch eventuell dem Arbeitsmarkt auch entzieht.
Also das ist ein bisschen too much gewissermaßen, ohne dass Sie das bagatellisieren wollten. Und dennoch hat man ja den Eindruck, dass, Herr Fratscher, die Wirtschaft irgendwie die Signale doch nicht richtig wahrnimmt. Also wir haben viel gesprochen über das Bedürfnis nach Individualisierung, danach, dass Arbeitsumgebungen so gestaltet werden, dass die Motivation der Beschäftigten stimmt. Deshalb nochmal die Frage, wie groß ist eigentlich die Bereitschaft in der Wirtschaft, wirklich was zu verändern?
In der Wirtschaft ist die Bereitschaft groß. Denn wenn Sie Unternehmer oder Unternehmer sind und Sie haben diesen Fachkräftemangel, der heute schon vorherrscht und der deutlich größer wird, wissen Sie, Sie müssen um die Beschäftigten kämpfen, dass Sie gute Leute bekommen. dass sie gute Leute halten. Und das heißt, sie müssen viel stärker auf die Wünsche der Beschäftigten eingehen. Und das tun ja viele Unternehmen. Also ich glaube, das Problem sind nicht die Unternehmen. Die haben in der Praxis sehr gut verstanden, sie müssen sich kümmern, sie müssen gute Arbeitsbedingungen leisten, sondern das Problem liegt eher bei manchen Politikerinnen und Politikern, bei den Entscheidungsträgern. Und letztlich geht es sehr stark um Werte. Und Frau Hofmann hat es eben angesprochen, wir könnten Arbeitsanreize vor allem für Frauen in Teilzeit deutlich verbessern, wenn wir das Steuersystem reformieren würden, Ehegattensplitting, Minijobs mit Versicherung. Das weiß die Politik, das wissen die Entscheider auch. Aber sie wollen das nicht, weil sie ein gewisses Gesellschaftsbild im Hinterkopf haben, sehr stark westdeutsch geprägt, sehr stark noch 70er, 80er Jahre, Einverdienermodell. Der Mann arbeitet Vollzeit, die Frau kümmert sich um die Kinder und um den Haushalt. Sehr verkürzt gesagt, das ist, glaube ich, die größte Hürde. Die Unternehmen haben das verstanden. Die wollen diese Flexibilität. Klar, die wollen natürlich auch, dass die Menschen nicht krank werden. Das ist sicherlich. Aber das Problem sehe ich nicht bei den Unternehmen, sondern bei der Politik, die, obwohl die Wissenschaft immer wieder die Zahlen, Fakten auf den Tisch legt und auch Lösungen präsentiert, wie es geht, das nicht hören wollen, sondern eben andere Dinge verfolgen.
Welche Best-Practice-Beispiele gibt es denn?
Für mich ganz klar hilft es, in die nordischen Länder zu schauen, die uns in vielerlei Hinsicht, was Flexibilisierung des Arbeitsmarkts, was Erwerbstätigkeit von Frauen, was Karrieremöglichkeiten von Frauen, was Durchlässigkeit, Chancengleichheit betrifft, da können wir eine ganze Menge lernen. Diese Länder sind uns zum Teil 30, 40 Jahre voraus.
Frau Hofmann, welche Best-Practice-Beispiele?
Ja gut, ich denke, was noch gar nicht angesprochen ist, was aber natürlich auch hier ein Thema ist, wir reden hier die ganze Zeit von Krankheit, ist natürlich schon auch das Thema Prävention, also auch innerbetrieblich organisiert, ist sicherlich etwas, was man noch verstärken könnte. Es gibt gerade in großen Unternehmen natürlich betriebliches Gesundheitsmanagement etc. Das ganze Thema gesundheitsorientierter Führung hatten wir vorhin im Gegenteil gekehrt. Also da ging es eigentlich eher darum, destruktive Führung, die tatsächlich krank macht. Umgekehrt müssen natürlich Führungskräfte auch dafür qualifiziert sein, eben auch entsprechende Signale wahrzunehmen, vielleicht auch in Bezug auf Arbeitseinteilung, Jobzuweisungen etc., eben auch mittel- bis langfristige gesundheitliche Themen besser ansteuern zu können. Das ganze Thema Steuerung von Arbeitsintensitäten, also ich glaube, da gibt es eine Menge Ansatzpunkte, die Betriebe machen können und die in Thailand durchaus auch schon umgesetzt werden, wo man aber sicherlich noch immer mehr machen kann.
Wobei ich glaube, dass der berühmte Kicker im Flur oder im Aufenthaltsraum und die Obstkörbe in den Büros oder dort, wo man sich trifft, das ist gut und schön, das sind auch unterstützenswerte Initiativen, aber die nützen wenig oder nichts, wenn ich das Gefühl habe, sozusagen nicht genügend wertgeschätzt zu sein, nicht genügend, also wenn von mir zu viel erwartet wird und das Druckgefühl so groß ist, dass ich eigentlich ständig das Gefühl habe, oh ja, die sind mit mir nicht zufrieden oder ich schaffe das nicht oder was auch immer. Also es geht darüber hinaus natürlich auch noch um diese viel berühmte, viel beschworene Führungskultur selber in den Abteilungen und Unternehmen.
Also ich meinte auch nicht den Obstkorb, sondern ich meinte wirklich das Verstehen als einen systemischen Ansatz, wie Arbeit gestaltet ist, gewirrt gemeinsam und das in einer entsprechenden Perspektive einzunehmen. Ganz klar.
Ja,
also das
sind alles
Alibi-Aktionen häufig.
Genau.
Ne?
Genau.
Jetzt nochmal umgekehrt, dann eben gefragt, positiv gefragt, Schlussfrage. Wie muss sich das Arbeitsumfeld ändern, damit die Menschen nicht oder nicht so oft krank werden durch die Arbeit? Vielleicht fangen Sie mal an, Frau Hofmann.
Ja, ich denke, ein interessanter Job mit guten Flexibilisierungsmöglichkeiten, die bestmöglich natürlich auch in das Jobraster passen müssen, sind sinnvoll und eben auch die genannte Flexibilisierung, wo sie denn machbar ist und arbeitsorganisatorisch umsetzbar ist, das tatsächlich zu verstärken.
Herr Bartens.
Ja, ich kann mich anschließen, dass, glaube ich, die Motivation des Einzelnen, dem Einzelnen aber auch Ziele und Anreize setzen im Sinne von, was du schaffen, was du erreichen kannst, dass das sehr, sehr wichtig ist, dass es gleichzeitig auch darum geht, sowas wie einen Teamgedanken aufzubauen, dass man sagt, wir als Firma, als Unternehmen, als Arbeitsgruppe, wir kriegen das hin und das gemeinsam zu schaffen. Und dann diese schwierige Mischung aus schon Führung, die auch jetzt nicht komplett laissez-faire heißt, aber doch Freiheiten lässt und den Leuten Vertrauen entgegenbringt, das führt, glaube ich, dann auch zu besseren Leistungen, zu höherer Produktivität. Denn ich glaube, dann Selbstvertrauen kommt von Zutrauen und das führt dazu, dass die Menschen dann auch mehr und besser freiwillig arbeiten, sofern sie das können, ohne sich selbst auszubeuten.
Herr Fratscher, Sie haben das letzte Wort.
würde vielleicht nochmal das Thema Vorsorge ergänzen. Was brauchen Menschen, um gesund zu bleiben? Wie kann der Arbeitgeber, aber auch das Gesundheitssystem verhindern, dass Menschen krank werden? Denn wenn Menschen einmal krank werden oder chronisch krank werden, dann ist der Schaden so groß für die Betroffenen, aber auch für Arbeitgeber und Gesellschaft, dass es dann wieder schwer zu korrigieren ist. Also Vorsorge in jeglicher Hinsicht vom Arbeitgeber, aber auch vom Gesundheitssystem.
Arbeit als Gesundheitsrisiko. Was hilft gegen den hohen Krankenstand? Das war unser Thema heute in diesem Forum in SWR Kultur mit dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher, mit Josefine Hofmann vom Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, IAO, in Stuttgart und mit dem Arzt und Medizinjournalisten der Süddeutschen Zeitung, Werner Bartens. Ich bin Doris Maul und sage danke für Ihr Interesse.